Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Frohes drittes Jahr, Linus.
Frohes drittes Jahr, Tim.
Logbuch Netzpolitik Nummer 417 und wir schreiben das Jahr 2022. Wir kommen hier am 7. Januar zusammen und da ist sie, die erste Sendung des neuen Jahres. Und ob es nun wirklich das dritte Pandemiejahr wird, ich bin mir noch nicht so sicher.
Was soll es denn sonst werden? Vierte?
Naja, ich denke, wir haben sogar eine Chance.
Du meinst,
kein drittes Jahr wird.
Tim, es ist bereits das dritte Jahr.
Die
Frage
ist, März geht's ja los.
In Deutschland?
Ja. Du meinst, die Pandemie ist ja auch weltweit und so? Nimmst es ja wieder sehr genau.
Nee, ich weiß nicht mehr das genaue Datum, aber es ist über 2 Jahre her, dass das Coronavirus bekannt wurde. Und damit sind wir jetzt nun mal im dritten Jahr. Die Frage, die du dir stellst, ist, ob die Pandemie das dritte Jahr noch voll macht, glaube ich. Das meinst du, oder?
Nee, ob's in Deutschland das dritte Jahr noch antritt, sagen wir es mal so.
Okay. Also du glaubst, in 2 Monaten ist es durch.
Ja, denk schon.
Okay, Tim.
Ist auch erforderlich, um einfach Raum zu machen für die goldenen 20er, du weißt schon.
Jetzt verstehe ich wenigstens, warum die Leute uns immer Mails schreiben, dass sie unseren ungebrochenen Optimismus schätzen.
Ja. Du bist ja immer hier der Doomsayer, da musst du es ja irgendwie ausgleichen. Nee, ich bin ganz optimistisch.
Okay, ja.
Mit dem Angriff von Omikron wird das alles in Ordnung kommen.
Ja, gut, dem geben wir auf jeden Fall gerade genug Raum. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich meine, ich hätte nichts dagegen. Ich hänge nicht an der Pandemie, Tim. Ne?
Also wirklich? Ach, du meinst, du könntest jetzt auch mal ohne? Jetzt, ich finde, gut, ich meine, jetzt, wo man sich so sehr dran gewöhnt hat. Ist ja dann wahrscheinlich auch wieder eine Umstellung. Ging dir das nicht auch schon so im Sommer, dass du dachtest so, jetzt wollen die mir alle wieder so nahe kommen und so.
Nö, das habe ich. Nee, man hat ja so seine, die Erwartungen, die dann irgendwie anders sind und nicht erfüllt werden. Das war jetzt hier gerade die gekonnte Überleitung zu deinem HTTP-Statuscode.
Ja, genau. Wir wollen ja nach wie vor die Statuscodes euch näher bringen und ehrlich zu sein, auch uns, so richtig ausführlich studiert, habe ich die auch noch nie. Und insofern ist es mal ganz interessant, das sich mal zu geben. Wir sind jetzt bei Nummer 417 und die hat den wunderschönen Namen Expectation Failed. Das kennen wir natürlich alle auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Allerdings ist es halt auch wieder so ein Klassiker insofern, als dass das so eine definierter Statuscode ist, wo sich die Entwickler irgendwie mal gedacht haben, ja, sowas brauchen wir bestimmt und so, lass mal einen Errorcode dafür definieren. Es gibt da irgendwie auch nur irgendwie einen einzigen Use Case und den benutzt wohl kaum einer. Also kein Browser unterstützt das wirklich. Von daher handelt es sich hier eher um totes Material. Aber das bietet natürlich dann die Möglichkeit, diesen wunderschönen Fehlercode vielleicht für anderartige Interpretationen freizugeben. Zum Beispiel politischer Art. Wir haben ja derzeit so diverse Expectations, die sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise noch irgendwann mal failen werden. Und dann kann man einfach sagen, ja, 417, ne? Ja. So, ja. Das ist ein bisschen wie dieser Witz mit in dem Witzeclub, wo alle den Witz schon kennen und gar nicht mehr zu Ende erzählen wollen, sondern die Witze einfach nur noch mit Zahlen referenzieren. Mhm. Aber wenn dann halt einer nicht lacht, dann war er halt scheiße erzählt.
Ja, kannst du so nicht machen. Nee.
417, ne? Ja. Wir haben Shirts verkauft, haben wir.
Genau, und Mails dazu bekommen, tatsächlich. Also, Programmierer machen ja oft bei One-Errors und Hörerinnen auch. Einige von euch haben oft bei One-Errors gemacht, weil ich in der Sendung gesagt habe, 2023 habt ihr euren LNP-Merch. Und einige haben halt gedacht, ich hätte damit versprochen, 2021 oder mit Beginn 2022. Tatsächlich ist es so, also wenn man mit Ticket-Toaster auch nochmal konferiert, weil wir einige unglückliche Leute haben, die ihre Lieferungen noch nicht erhalten haben. Die Situation ist folgende. Sagen wir mal so, die bestellte Menge lag etwas über der von mir prognostizierten Menge, sodass es jetzt zu einer Nachbestellung kommen musste. Also die Rohware musste nachbestellt werden in bestimmten Größen. Also bestimmte Größen mussten neu bestellt werden. Und das ist ein Problem, was ich auch schon vom Kongress immer kenne. Das dauert teilweise halt echt einfach mal 4 Wochen oder sowas, bis du halt eine neue Lieferung bekommst. Vor allem, wenn Pandemie ist und Dezember. Und deswegen gibt es jetzt noch einen, sagen wir mal, prozentual kleinen, aber absolut immer noch recht, also ist trotzdem signifikanter Teil an Leuten, die ihre Lieferung einfach noch nicht erhalten haben. Und zu eurem Trost mag gehören, ich auch noch nicht.
meine Bestellung ist auch noch nicht da.
Was ich jetzt, sag ich mal, von Ticket-Toaster auch nur so halb smart finde, dass ich wenigstens ich meinen Shit bekomme. Aber das zeigt eben auch einfach nur, dass sie es nach Best Effort gemacht haben und ich war eben nicht der Erste, der bestellt hat, sondern der Letzte. Insofern kriege ich es halt auch bisher noch nicht. Ja.
Um es mal zu konkretisieren, also ungefähr so 15% der Bestellungen stehen noch aus. So. Also die allermeisten von euch sind schon beglückt worden und habt uns das auch wissen lassen, was ich sehr schön fand. Vor allem auf Twitter wurde dann doch das ein oder andere Foto gepostet.
Ja. Und, wir haben ein paar in den Shownotes. Ich hoffe, dass ich da keins übersehen habe, aber ich weiß, dass ich eins habe, das bestimmt mehrere übersehen habe. Aber das Schönste fand ich tatsächlich von Johannes, der am Vormittag des 25. Dezember sich selbst und ich würde jetzt mal schätzen, seinen Vater, beide auf Twitter mit dem gleichen Shirt und der Unterschrift zwei Dover, ein Gedanke.
Oder sein Sohn. Also wir wissen ja jetzt nicht, wem der Account gehört. Ah,
genau, ja, genau. Also zwei können auch, vielleicht sind das auch einfach nur Kumpels, ja. So wie du und ich. Ich bin ja auch nicht dein Sohn. Jetzt bricht für alle eine Welt zusammen.
Linus, ich bin dein Vater.
Naja, und genau, vielleicht sind die einfach nur Kumpels, aber auf jeden Fall haben die sich gegenseitig das Shirt geschenkt.
Ja.
Und sich dann. Das ist doch eine coole.
Und vor allem nicht ein Shirt, sondern genau auch noch
das gleiche,
dasselbe, ja. Modell, ne? Das schicke, ja, das 10er-Shirt, was übrigens wirklich hübsch geworden ist. Also, das finde ich ganz toll.
Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich hab's ja noch nicht.
Ich auch nicht.
Aber das war natürlich, das konnte man dann nicht mehr toppen. Und haben wir uns sehr drüber gefreut.
Ja, wir verlinken ein paar von den schönen Fotos.
Genau, die Tweets, die uns so erreicht haben mit Bild und ja.
Was haben wir für coole Hörerinnen auch?
Ja, will man nicht meinen, ne? So, da haben wir zwei kurze gute Nachrichten, Tim.
Zwei kurze gute Nachrichten. Ohohoho, jetzt übertreibst du es aber.
Doch.
Die gute Nachricht.
Und zwar hatte der Bundestag ja im Juni, wenn ich mich nicht täusche, beschlossen, dass die Bundespolizei und alle 19 Nachrichtendienste des Bundes und der Länder Staatstrojaner-Befugnis bekommen. Also die Benutzung von Staatstrojanern, das Ausrollen. was damals wir hier auch sehr ausführlich diskutiert haben. Und das war ein besonders kritischer Aspekt, war, dass die Bundespolizei das präventiv darf, also nicht nur im Rahmen der Strafverfolgung, sondern präventiv. Du hast also noch gar keine Straftat begangen und dein Handy darf gehackt werden, dass die Geheimdienste das machen, weil die Geheimdienste müssen ja sehr viel weniger sich rechtfertigen für das, was sie tun. Da gibt es auch keinen Richtervorbehalt. Und dann, um das alles zu ermöglichen, hatten sie auch geplant, dass quasi Telekommunikationsanbieter verpflichtet werden, beim Aufspielen von Überwachungssoftware zu helfen. Das war die sind alle kritisch, diese Punkte, aber quasi deine Telekommunikationsanbieter dazu zu verpflichten, gegen deine Interessen zu agieren und dein Handy mit einer Schadsoftware zu versehen, ist ja wirklich ein sehr übles Vorgehen oder eine sehr schlechte Idee, weil du ja hier direkt in das Vertrauensverhältnis einbrichst. Und es geht eben nicht jetzt um die Leitung, die sie dir bereitstellen, sondern dein persönliches Gerät, welches dann eben gehackt werden soll. Man muss gar nicht unbedingt sagen, dass sie außerdem bei den Telekommunikationsanbietern natürlich falsch sind, denn sie müssten eigentlich wahrscheinlich eher bei den App-Anbietern oder bei Apple, Google antreten. Langer Rede, kurzer Sinn. Dieses Vorhaben hat im Dezember dann den Bundesrat nicht passiert. Also der Bundesrat, im Bundesrat, weil das Gesetz zustimmungspflichtig ist, hat sich keine Mehrheit für diese Mitwirkungspflicht gefunden. Und dementsprechend wird die nicht kommen. Ja? So wie es aussieht, haben das die Grünen und die FDP gestoppt, so interpretiere ich das jetzt hier, primär weil FDP sich dazu äußert und ich die Info von den Grünen bekommen habe, kurz nachdem das da entschieden wurde, und das ist ja erstmal eine gute Nachricht.
Das ist definitiv eine gute Nachricht und ist überhaupt bisher alles recht entspannt, was so aus dem Bundesjustizministerium an frühen Maßnahmen gekommen ist. Sind ja auch noch ein paar andere Sachen schon behandelt worden. Vorratsdatenspeicherung hatten wir schon drüber gesprochen, dass die jetzt sozusagen nicht gerade ganz oben auf der Agenda sitzt, und natürlich dann auch so nicht netzpolitische Aspekte wie diese sinnlose Abtreibungs-Werbungsverbot für Ärztin und sowas. Also Wahnsinn, einfach so No-Brainer der letzten Jahrzehnte, die jetzt einfach so mit dem Generations- und dann eben auch mit dem Politwechsel, den eben so eine neue Regierung dann zwangsläufig mit sich bringt, dann so schnell unter dieses so, ja okay, können wir das jetzt endlich mal lassen, diesen sinnlosen Quatsch.
Das
ist immer das Schöne an solchen Momenten. Ich meine, wir werden noch genug haben, wo wir uns aufregen werden und wo es mal wieder in eine Richtung läuft, die kritikwürdig ist, mit Sicherheit. Aber gerade so der Beginn einer Regierung ist natürlich erstmal damit verbunden, dass so diese ganzen Sachen, wo die einfach überhaupt keinen Bock mehr haben zu diskutieren, weil das eigentlich schon alles diskutiert ist und nur noch von der CDU verhindert wurde, das wird dann halt einfach jetzt mal schnell zu Akten gelegt und dann kann man sich um das wichtige Zeug kümmern.
Muss man auch ganz einfach sagen, mit der FDP im Justizministerium sind wir auch von 2009 bis 2013 nicht so schlecht gefahren. Sabine Leuthäuser Schnarrenberger, ja, also schöne Grüße an Herrn Buschmann, hat ein Vorbild, genau, an dem man sich gerne orientieren kann.
Ja.
Das war die eine gute Nachricht. Und?
Du hast noch eine gute Nachricht.
Gib noch eine gute Nachricht.
Die gute Nachricht.
Und zwar gibt es jetzt zwei Verbraucherschutzgesetznivellierungen im bürgerlichen Gesetzbuch, die wir auch hier begleitet haben. Und damit gilt, die setzen eine EU-Richtlinie um, ja, und zwar die EU-Warenkaufrichtlinie von 2019, und da wird im BGB quasi ergänzt, was für Basisanforderungen für Verträge über die Bereitstellung digitaler Produkte gilt. Ja, und das war Das ist quasi die Umsetzung der EU-Richtlinie für digitale Inhalte und Dienstleistungen. Und was das bedeutet ist, digitale Produkte kann man jetzt quasi zurückgeben. Und zwar auch die sogenannten kostenlosen, wo du nicht mit Geld bezahlst, sondern mit deinen Daten. Ja, da gibt es also quasi ein Rückgaberecht. Und da quasi so Updates im Durchschnitt für 5 Jahre müssen ungefähr bereitgestellt werden. Ne? Bei Mängeln an dem Produkt gibt es dann eine längere Beweislastumkehr. Und das heißt, hier wird jetzt zum ersten Mal so ein gewisser Anspruch auf die Software, die du irgendwie als Kunde dir andrehen lässt, gültig und auch rechtlich durchsetzbar und als Markterfordernis definiert. Und das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt diese Beweislastumkehr jetzt gar nicht mal nur für diese digitalen Produkte, sondern generell ist das sozusagen jetzt eine Abkehr von den bisher gültigen 6 Monaten auf 1 Monat, also was so die Gewährleistung betrifft. Aber das gilt natürlich auch hier. Ich würde noch ergänzen, dass in dem Gesetz nicht genau festgelegt ist, wie lange diese Update-Pflicht ist, sondern dass sie quasi in so einer Kalkulation davon ausgegangen sind, dass so 5 Jahre so das ist, von dem sie annehmen, dass es irgendwie okay ist, aber es ist halt jetzt noch nicht fest geregelt. Was das dann bedeutet, muss man mal schauen, weil das bedeutet ja, dass es jetzt zwangsläufig dann vor Gerichten entschieden werden muss, ob denn jetzt hier sozusagen noch eine Update-Verpflichtung besteht für das eine oder andere Produkt, frag mich halt auch, wie das dann letztlich verankert wird. Weil ich meine, irgendeine Richtlinie muss es ja geben, sonst würde das ja dann eben erst in den nächsten Jahren mit entsprechenden Entscheidungen bei Gerichten quasi nachträglich festgestellt werden, sodass man sagt, was weiß ich, DSL-Router muss mindestens 5 Jahre, aber dein Christmas Light reicht auch irgendwie 2 Jahre oder so. Ne? Und das erscheint mir noch ein bisschen unklar zu sein, aber schon mal besser, dass es das jetzt grundsätzlich gibt und jetzt muss man halt gucken, wie das ausgestattet wird.
Genau, das muss jetzt mal ausgemalt werden. Also das ist ein Schritt in die richtige Richtung, sicherlich noch nicht in der vollen Strenge, aber hier gibt es jetzt mal vernünftigen Verbraucher oder hier gibt es jetzt mal überhaupt eine Basis für den Verbraucherschutz und das ist auch, muss man sagen, eine Forderung, die wir sehr lange schon hatten und das wird sicherlich nicht uninteressant. So, das, ich würde aber auf jeden Fall auch sagen, da muss wird jetzt noch in wahrscheinlich in, tja, die wie nennt man das denn dann? Das gelebte Recht muss man dann jetzt mal noch sehen. Und dann werden sich sicherlich auch irgendwelche Anpassungen, Ergänzungen oder sowas in den nächsten Jahren ergeben. Ist ja häufig so.
Ja, logisch.
Nicht so gute Nachricht, Tim. Wir wollen ja, dass das Coronavirus endemisch wird. Aber jetzt geht es offenbar auch darum, dass die Corona-Apps endemisch werden wollen. Und da haben sich jetzt tatsächlich einige, ja, ich will mal sagen, interessante Entwicklungen ergeben. Und zwar fangen wir mal mit der Corona-Warn-App an. Die hat jetzt in der neuesten Version ein Feature, das sich Remote Validation nennt. So, was soll das lösen? Also, welche Probleme will man hier lösen? Wenn du, also das beste Beispiel, wer von diesem Feature profitieren wird und wer das sicherlich auch gerne haben wollte, ist eine Airline. Ja? Wenn du jetzt mal irgendwie in letzter Zeit geflogen bist, die Airline-Situation ist so, du buchst dieses Ticket, die sagen dir dann, okay, pass auf, beachte bitte die geltenden Einreisebestimmungen, die informieren dich natürlich auch so gut wie möglich darüber und sagen, was mal, hier guckst du beim Auswärtigen Amt oder sonst was. Aber was regelmäßig zu chaotischen Situationen führt, ist, wenn zum Beispiel ein Land sich jetzt mal relativ kurzfristig entschieden hat, was weiß ich, bei Einreise aus Deutschland verlangen wir einen PCR-Test. So. Und wir verpflichten übrigens auch die Airlines, das Vorliegen dieses PCR-Tests vorher zu prüfen. Ja, dann bist du in der Situation, dass beim Boarding das Personal, das normalerweise einfach nur kurz guckt, dass, weißt du, Horn-Circle-Member und Senatoren früher einsteigen dürfen, so ungefähr, ja, die müssen jetzt auf einmal die Impfpässe noch kontrollieren oder potenziell PCR-Nachweise und was nicht alles. Und da hast du natürlich dann Kulleraugen, weil irgendwelche Leute haben das Memo wieder nicht gekriegt und dann dürfen die nicht mitfliegen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, also Problemstellung, wir würden gerne bei der Buchung eines Tickets, beispielsweise online, und schon mal das Vorliegen eines Impfnachweises bestätigen lassen und diesen prüfen. Was da heute gemacht wird, weil es keine andere Lösung gibt, ist, mache bitte einen Screenshot, ne, oder ein Foto von dem QR-Code, den du da hast, lad das irgendwie hoch. Spanien beispielsweise hat dafür ein eigenes Webportal bzw. eine eigene App, aber letztendlich der einzige Weg, den sie haben, ist, schick bitte, also mach einen Screenshot oder QR-Code oder sowas und lad den hoch. Ne? Mhm. Ticketverkauf ist das gleiche, deswegen lass uns einfach mal beim Flug bleiben für das Beispiel, damit es nicht allzu komplizierter wird, weil der Flug ist gleichzeitig auch schon der komplizierteste Fall. So, das ist das Problem, was Sie gerne lösen möchten. Ja? Was gefällt Ihnen am Status quo nicht? Naja, letztendlich eigentlich nur, dass es halt umständlich ist, Screenshot hochladen und so weiter. Ne? Also es ist ein Prozess, der jetzt, sag ich mal, viele Menschen potenziell überfordert, ja, oder eine hohe Anforderung ist. Das heißt, man möchte hier die Usability erhöhen. Und dann ergibt sich natürlich auch das Problem, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich dafür, dass diese Prüfung auch ordnungsgemäß stattfindet, und zwar diese Remote-Prüfung. Letztendlich in dem QR-Code steht ja nur drin, ne, Personenname, Impfstatus, Geburtsdatum, glaube ich, und dann halt eine Signatur dahinter. Ja. Und man könnte jetzt zum Beispiel die erste Möglichkeit, diesen Prozess zu vereinfachen, wäre, dass man nicht einen QR-Code hochladen muss, sondern einfach den textlichen Inhalt des QR-Codes, der den anderen zugänglich macht. Ne? Das wäre so der erste Schritt der Vereinfachung, weil dann sparst du dir auf der Verifikationsseite schon mal den QR-Code-Decoder. Ja? Also kannst du sehr viel Ressourcen sparen und Ärger sparen, wenn du einfach sagst, okay, schick mal bitte den String.
Ist schon gescannt sozusagen.
Ja, der QR-Code ist ja quasi eine Komplizierung der Angelegenheit. Ja.
Ja.
Welches Problem bleibt? Du hast jetzt eine Sammlung von Gesundheitsdaten bei diesen Privatanbietern. Ja. Keiner weiß, wer die sind, was die machen, wie sie die speichern. Die haben im Zweifelsfall auch keine Lust, jetzt auf einmal andere DSGVO-Geschichten zu haben, weil sie mit Gesundheitsdaten agieren. Ja. Mhm. Und zweitens, wer bürgt denen, also wer gibt denen die Software, die garantiert, du hast das richtig geprüft? Weil, was ist denn, wenn die jetzt aus irgendwelchen Gründen irgendeine veraltete Version des Checks machen und irgendein Zertifikat falsch anerkennen, ja, oder fälschlicherweise ablehnen, und ne, also immer wenn die da eine falsche Entscheidung treffen würden, kann die potenziell sehr blöde Konsequenzen haben. Ich sage nicht, dass das wahrscheinlich ist, dass dieser Fall auch eintritt. Ich sage nur, dass sich natürlich jeder juristisch darum ärgert, wenn das der Fall ist. So, ich denke, das ist so das Anwendungsgebiet. Ja, es gibt Anbieter, allen voran die Airlines, aber nicht nur, die gerne dieses Feature hätten. Es gibt Personen, die in Einlassschlangen stehen, die sich auch freuen, wenn Sachen zügiger gehen. Und jetzt könnte man sagen, ich habe ja gerade mal so naiv gesagt, da nimmst du einfach den String aus dem QR-Code und schickst den rüber und lässt den dort verifizieren. Ja? Jetzt hättest du aber, also jetzt ist noch die Frage, wie schaffst du das jetzt, den darüber zu schicken? Da muss man natürlich irgendwie ein Protokoll definieren. Ne? Könnte man sagen, ne, du zeigst einen QR-Code, der dann für die Corona-Warn-App der Endpunkt ist, wo die dann eben mal kurz ihren Impfstring hinschickt. Und Problem, die aufmerksame Hörerin erinnert sich direkt an die ID-Wallet. Ja, das ist nämlich, wenn man sowas dann mit QR-Codes macht, dann kann jeder da irgendwie irgendwohin Daten schicken lassen und dann hast du potenziell da eine Sicherheitslücke. Also, was haben sich die CWA-Leute und übrigens nicht nur die, sondern auch direkt auf Höhe der Europäischen Union überlegt, naja, wir machen einfach Trusted Validation Services. Ja, also ne, du schickst nicht deinen Impfpass direkt an den Anbieter, wo er dann entsprechenden Problemen unterliegt, dass der den vielleicht scheiße prüft oder wie der rechtlich ist oder die Daten zu lange speichert oder, sondern wir machen dazwischen einen Service, der quasi diese Validierung vornimmt. Wir machen in der Corona-Warn-App, stellen wir sicher, dass sie nur mit autorisierten Services redet und auch nur denen ihren Impfstatus verrät, ja, also den Impfpass mitteilt und so weiter. Und die teilen dann wiederum dem anderen Ende mit, jo, alles klar, hier diese Person, wir bestätigen hiermit, dass Person XY gerade einen Impfpass folgender Provenienz vorgelegt hat. Ja.
Oder generell einfach die Anforderungen, die in dem Fall erfüllt werden müssen, dass die erfüllt werden, ohne weitere Details zu nennen. Einfach nur passt schon oder passt.
Richtig, richtig. So. Also, ne, es soll einen Validation Service geben. Und man muss jetzt dazu sagen, der Test, den der macht, ist relativ einfach. Der muss halt nur sicher sein. Ne? Und du hast das gerade gesagt, es gibt ja unterschiedliche Rule Sets. Deswegen habe ich jetzt auch mal direkt mit den Airlines angefangen, weil die könnten potenziell, ne, für jedes Land sagen, okay, pass auf, mit dem Impfpass kannst du nach was weiß ich, nach Portugal darfst du, aber nach Spanien nicht oder ne,
nach okay, China nicht,
ja. Nach China nicht oder und so weiter. Mhm. Und dann könnte man das natürlich auch noch ausbauen, weil es gibt ja auch quasi standardisierte PCR-Test-Signaturen und so weiter. Ja? Soweit die Idee. So. Und diese Möglichkeit, das zu unterstützen, ist jetzt mit dem neuen Update in der Corona-Warn-App schon drin. Allein, es gibt noch keinen zertifizierten Anbieter eines solchen Validation Service. Es gibt allerdings ein Unternehmen, das schon einen gebaut hat und von dem das BMG angekündigt hat, dass dieses Unternehmen einen Validation Service bereitstellen wird, auch wenn das BMG diesen Validation Service noch nicht abgenommen und freigegeben hat. Und dieses Unternehmen ist T-Systems, die auch die Corona-Warn-App bauen im Auftrag des BMG.
Also nicht genau die App, sondern die Backend-Infrastruktur vor allem machen.
Genau, aber die an dem Projekt halt beteiligt sind. Mhm. So. Und dieser Validation Service wird B2B angeboten. Also T-Systems wird dann anderen Unternehmen, die jetzt beispielsweise einer Airline, die Interesse daran hat, diese Funktion zu benutzen, letztendlich halt eine API bereitstellen, das Ganze as a Service verkaufen. Das heißt, T-Systems, ausgerechnet T-Systems, hat jetzt einen zweiten Business Case außerhalb der Corona-Warn-App in Richtung von in Richtung von B2B angeboten. Noch dazu wird hier jetzt eben, was ist dieser Service? Man kann jetzt auch an der Architektur, ja, man kann da dran rummeckern, man kann auch sagen, es gibt viele andere Möglichkeiten, das gleiche Ziel zu erreichen, ja, ohne einen zentralen Validation Server, ja. Die wurden hier aber nicht gebaut und ich glaube auch nicht, dass die das eigentliche Problem lösen würden. Also, weil ich interpretiere, dass hier das große Problem ist quasi die Rechtssicherheit, ja. Also diesen Validation Service, den schreibe ich dir an einem Tag in Python. Ne? Das ist wirklich jetzt nicht das Problem. Die ganzen Libraries zur Prüfung von Impfzertifikaten gibt es ja. Die Rulesets musst du dann da reinladen, musst dich vielleicht noch ein bisschen mit Revocation auseinandersetzen, bisschen Management drumherum. Der technische Teil ist nicht das Problem. Den aber immer aktuell zu halten, und auch auf Änderungen dynamisch reagieren zu können und den in einer Weise zu betreiben, dass du ihn als Dienstleistung anderen gegenüber mit potenzieller Verfügbarkeitsgarantie und Haftung für Fehler und Nichtverfügbarkeit bereitstellen kannst, da ist natürlich die Musik drin, Geld zu verdienen.
Und es können unter Umständen noch weitere, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, wie das jetzt in der ersten Phase ist, aber in diesem ganzen Zusammenspiel gehört ja zum Beispiel auch die Überprüfung im Kontext eines Ausweisdokuments noch mit dazu. Das kann also sehr wohl sein, dass sich dieser ganze Vorgang an der Stelle noch etwas komplexer darstellt. Entweder mit Unterlagen, die von dem, in dem Fall halt dem Flugunternehmen kommen oder eben die noch von anderer Seite von dem User geliefert werden muss. Ich erinnere an diese ganzen Verification-Dienste, die es ja heute schon gibt, um so Accounts zu öffnen oder Postident und all diese ganzen Sachen. Kann sehr wohl sein, dass das dann halt auch noch Teil der Überprüfung wird und weit mehr ist, als jetzt nur einen QR-Code zu scannen.
Da hast du eine schöne Idee. Ich denke allerdings, also du wirst eine Sache nicht rauskriegen aus diesem ganzen Prozess, egal was du machst. Du musst bleiben wir beim Flugzeug, du musst beim Boarding feststellen, dass das auch wirklich die Person ist. Also selbst wenn du schon vorher den Impfpass hast und wenn du jetzt, was vielleicht klug klingt, aber eigentlich keinen Mehrwert bietet, sogar noch einen Postident machst oder einen Videoident oder was auch immer, ja, dann muss in dem Moment, wo du den Einlass regelst, wirst du den Ausweis kontrollieren müssen. Punkt.
Klar.
Und da sind wir jetzt wieder auch bei dem tatsächlichen Aspekt, wenn du das trotzdem ohnehin noch tun musst, dann ist dieser gesamte Effizienzgewinn natürlich auch um einiges geringer. Ja, weil du musst trotzdem, ne, dein Check-in-Prozess wurde jetzt gerade ergänzt um Ausweis zeigen. Ja, klar, Impfpass könntest du jetzt potenziell dann aus dieser Gleichung rausnehmen. Also ein Drittel deiner Überprüfungsaufgaben entfällt. Normalerweise musst du, was weiß ich, Ticket, Impfpass, Ausweis, ja. Das könntest du jetzt reduzieren auf Ticket und Ausweis.
Ja gut, aber es geht ja auch darum, sowas im Vorfeld schon zu checken, damit das eben gar nicht erst noch zusätzlich mit dazukommt und der Prozess bleibt halt so, wie er immer ist.
Was du sagen möchtest, ist, es geht darum, dass sie den Menschen die Situation ersparen, dass sie irgendwo am Flughafen stehen und verärgert sind. Und es geht darum, Prozess, Einlass natürlich schneller zu ermöglichen. Aber Ziel schneller zu ermöglichen, du hast weiterhin das Problem der Ausweiskontrolle. So. Daran anschließend kommt jetzt mein entscheidender Punkt. Dieses Businessmodell wird natürlich nicht nur einer Airline angeboten werden, die in gewisser Form keinen größeren Schaden anrichtet, dadurch, dass sie ein solches Feature umsetzt, weil sie ohnehin die Person namentlich erfasst hat und quasi nicht viel mehr Schaden macht, außer dass sie jetzt nochmal alle Kunden durch einen zentralen oder einen von wenigen zentralen Anbietern durchpeipt, ja, der dann von allen, die dort buchen, auch weiß, dass sie es tun. Ja, mhm. Das ist ja der Kritikpunkt an dieser zentralen Architektur. In meinen Augen beginnt das Problem dann, wenn andere Anbieterinnen diese Funktionalität übernehmen, die zum heutigen Zeitpunkt noch keine namentliches Ticketing haben. Also Konzert, Fußball. Tim, Fußball kennst du, ne? Interessiert dich.
Werder Bremen. Wir haben aber namentliches Ticketing.
Werder Bremen, was du da immer guckst, ne? Und
wir haben aber namentliches Ticketing.
Ja, bei deinen Dauerkarten. Ein normaler Hooligan kann sich immer noch ein Ticket am U-Bahnhof beim Schwarzhändler kaufen.
Nein, in den letzten zwei Jahren nicht. Corona,
ja,
alles
genau, in den letzten
immer.
Zwei Jahren nicht. Das ist ja genau der Punkt. Da, genau darüber rede ich ja jetzt gerade. So, wir führen jetzt mit diesem Feature potenziell namentliches Ticketing ein. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die da durchaus auch daran Interesse haben.
Ja gut, aber das namentliche Ticketing haben wir schon. Also es wird jetzt nicht durch dieses Feature ermöglicht, sondern das ist ja sozusagen jetzt schon da.
Es wird aber dadurch zementiert.
Ja, gut, weiß ich nicht. Vielleicht.
Also es gibt eine ganze Reihe Veranstaltungen, Also, es gibt eine ganze Reihe Veranstaltungen, da gibt es kein namentliches Ticketing. Klar, beim Fußball, da will ich auch, wo die ganze Zeit irgendwelche rechtsradikalen Gewaltverbrecher irgendwie hingehen.
Dinos,
ja?
Bitte dich. Nenn mir mal ein Beispiel. Also ich kenne jetzt gar keine einzige Veranstaltung in den letzten 2 Jahren, wo nicht namentliches Ticketing Tim,
ich
war.
Ich spreche gerade spezifisch davon, du hast gesagt, in 2 Monaten ist die Pandemie vorbei.
Ja, aber wenn die Pandemie vorbei ist, brauchen wir auch die Überprüfung dieser Zertifikate nicht mehr.
Aber du wirst das namentliche Ticketing nicht mehr los, was du jetzt damit ausrollst.
Ja, weiß nicht.
Inklusive Ausweiskontrolle am Einlass. Also das ist keine gute Idee. Das ist keine, also um es kurz zusammenzufassen. Namentliches Ticketing in den Bereichen, wo es vor der Pandemie und in 2 Monaten, wenn die Pandemie in Übereinstimmung mit Tims Prophezeiung dann vorbei ist, dann wird man es hoffentlich auch nicht mehr brauchen. Aber ich denke nicht, dass das etwas ist, wo man sich ohne Not reindrängen sollte, nur um irgendwie potenziell hier diesen Check-in-Vorgang etwas zu vereinfachen.
Ja, gut. Also ich teile deine Bewertung nur teilweise, weil das Problem mit, haben wir eine Verpflichtung zu namentlicher Bestellung und Teilnahme an Veranstaltungen oder können die anonym stattfinden, wie sie es vorher gemacht haben, ist so das eine. In diesem Fall ist dieser Dienst ja sozusagen nicht der Schalter, der das ein- oder ausschaltet, sondern der ja nur die Überprüfung dieser Corona-Zertifikate extern macht, die sonst halt von dem Dienst selbst gemacht werden müssten. Also ich sehe da jetzt diesen unmittelbaren Zusammenhang nicht so klar.
Ja, okay, dann hast du deinen Punkt gebracht. Ich habe ihn jetzt auch gebracht, ja. Ich denke, dass sich hier mehrere Forderungen ergeben. Erstens, und jetzt erstmal unabhängig von der Architektur, das Feature darf nicht verpflichtend sein. Du musst auch einfach sagen können, ich möchte, was weiß ich, daran nicht teilnehmen und bestehe auf einer Impfpasskontrolle am Einlass. Und zweitens, wer heute keine namentliche Erfassung hat oder vor 2 Jahren keine hatte, sollte sie jetzt nicht einführen, beziehungsweise in den 2 Monaten, die du der Pandemie noch gibst, dann auch wieder absetzen. Ja, das ist schon ein genereller Gewinn, dass wir die meisten Orte betreten können ohne Ausweiserfassung. Und es macht einen entscheidenden Unterschied, dass ich heute von mir aus an irgendeinem Restaurant jemandem, solange ich nicht an irgendeinen Kölner Wirt gelange, jemanden kurz nachweise, dass ich geimpft bin, dieses Restaurant aber nicht speichert, wer ich bin und dass ich da war. Ja? Also ich reserviere meinen Tisch auf Mickey Maus, gehe hin, zeige meinen Linus Neumann Impfausweis und meinen Personalausweis und bin aber jetzt nicht dort erfasst. Ja?
Mickey Maus,
und das ist
du bist das. Habe ich doch schon öfter gesehen in der Liste.
Jetzt weiß ich nicht mal, wer dahinter steckt. Auch andauernd an. Nein. Und das ist ein Unterschied. Ja, und das ist ein entscheidender Unterschied, ob diese namentliche Erfassung stattfindet oder ob eine Prüfung des Impfstatus stattfindet. Und das ist das ist ein entscheidender Unterschied. Das ist eine fundamentale Änderung dessen, wie das hier passiert.
Ja gut, aber ich meine, dieser Dienst lagert ja im Prinzip nur die Überprüfung aus.
Nein, das ist ja das, sorry Tim, das ist ja genau mein Argument. Der lagert nur die Überprüfung aus und du, der den Dienst nutzt, musst am Ende den Ausweis am Einlass kontrollieren, also musst du namentlich erfassen, wer kommt. Und das musstest du vorher nicht. Wenn du den Dienst nicht nutzt und sagst, ich mache ein Musikfestival.
Ach so, du befürchtest jetzt sozusagen eine generelle Verpflichtung, dass man den in allen Fällen immer benutzen muss. So habe ich das nicht verstanden. Sondern
nee, du musst mir schon zuhören. Ich habe gesagt, also.
Ich muss dir jetzt auch noch zuhören?
Ja, natürlich.
Was bringt dieses Jahr denn noch an Verschlimmbesserungen?
Also, ich habe spezifisch ja gesagt, also ich habe gerade gesagt, bei einer Airline sehe ich kein Problem, weil die Airline ohnehin deinen
Namen erfasst. Das sowieso machen muss.
Erfasst.
Okay, gut. Alles klar. Jetzt habe ich deinen Punkt auch verstanden. Okay.
Deswegen habe ich das mit der Airline die ganze Zeit durchgesprochen.
Okay, du Fuchs.
Die Airline erfasst ohnehin deinen Namen, PNR und so weiter. Ja? Die Airline hat außerdem potenziell wechselnde Rulesets und so weiter. So. Das heißt, bei der Airline kannst du das verstehen. Für eine Airline ändert sich durch das, was jetzt passiert, dass sie Geld an einen T-System-Service bezahlen kann, wenn sie das möchte. Und dieser T-System-Service, potenziell würde ich jetzt mal schätzen, dass IBM, UBERT, hier Nexeni oder irgendjemand wird sowas vielleicht auch noch anbieten, aber besonders viele Konkurrenten wird es da nicht geben.
Wollen wir nicht mitmachen?
Nee. Dieser Service weiß aber dann zum Beispiel, ne, oder kann wissen, was weiß ich, Tim hat sich gerade gegenüber der Ryanair oder mit wem du fliegst.
Bestimmt nicht. Das kann ich dir versichern. Also ich, wenn ich die Möglichkeit habe und ich habe sie meistens, ja, dann verzichte ich immer auf Ryanair.
So, hat sich gegenüber hier Etihad ausgewiesen. Und du hast also jetzt.
Willst du damit sagen, dass ich immer Luxusklasse fliege oder was?
Etihad ist, naja, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein Air-Berlin-Verschnitt, oder? Naja, jedenfalls, du hast jetzt einen weiteren Service, wo potenziell zentralisiert Daten anfallen, ja? Oder wenn man jetzt sagt, naja, es gibt ja mehrere Services, dann hast du trotzdem keine freie Wahl, weil ja der Anbieter, wo du dann dein Ticket buchst, diese Wahl trifft. Und T-Systems hat eben hier jetzt sicherlich einen nennenswerten Marktvorteil. Ja?
Ja, das auf jeden Fall. Ist mir dann aber auch egal.
So. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ja? Also nur um mal so das Ausmaß dieser ganzen Sache mal darzustellen. Wir haben ja einen neuen Gesundheitsminister. Und der alte Gesundheitsminister hieß ja Spahn und der Herr Spahn war in der CDU und die CDU ist ja so eine Bromi-Partei, ja. Das heißt, der hat sich natürlich da seine Leute, seine treuen CDU-Homies reingeholt und das für die Digitalisierung im Gesundheitswesen zuständig und damit auch für die Corona-Warn-App war Gottfried Ludewig, der früher mal Vorsitzender der Jungen Union war. Und dieser Gottfried Ludewig ist jetzt natürlich im BMG unter Lauterbach besetzt, besetzte wahrscheinlich jetzt, sag ich mal, die zentralen Stellen ja mit kompetenten Leuten und deswegen musste der Ludewig jetzt wahrscheinlich gehen. So. Und der arbeitet aber jetzt, der hat jetzt einen Job bei T-Systems. In genau diesem Gesundheitsding. Das heißt,
Überraschung.
Drehtür Ludewig wird jetzt mehr oder weniger bei den Leuten arbeiten, die mit Remote Validation ein B2B-Service-Modell auf Basis der bis dahin immer hochgelobten Corona-Warn-App haben. So, ich verstehe nicht, warum man einen solchen Rufschaden an diesem Projekt riskieren muss. Ja, ich glaube, wie gesagt, es gibt Vorschläge, man kann das auch ohne einen Validation-Service machen. Du kannst ja irgendwie sagen, keine Ahnung, sowas wie, du prüfst den QR-Code, also dir wird ein QR-Code mit einem Ruleset gegeben, die Corona-Warn-App checkt, ob du diesem Ruleset entsprichst. Das ist eine Funktion, die hat sie schon. Du kannst heute deinen, also wenn du heute sagst, ich möchte meine Gültigkeit für eine Reise prüfen, dann wird letztendlich einfach nur das aktuelle Ruleset des Zielortes genommen. Ja? Das heißt, der Code ist schon da gegen Ruleset prüfen, der ist in der Corona-Warn-App drin. Und du könntest quasi auch einfach ein System bauen, in dem du jetzt quasi, in dem die Airline sagt, hier ist dein Ruleset, scan das mal, QR-Code in der Corona-Warn-App. Dann sagt die Corona-Warn-App, alles klar, das ist ein Ruleset für eine Reise da und dahin. Du entsprichst dem, ja, und dann könntest du noch in den QR-Code irgendein random Callback mit reinnehmen, wo die Corona-Warn-App den die dann aufruft und sagt, yo, übrigens, ich habe geprüft, die Person, die das gerade gescannt hat, entspricht diesem Ruleset, ja, und dann hättest du diesen Teil gelöst ohne einen zentralen Validation Service. Problem, wenn da irgendetwas schief geht und sich die Regeln ändern, weißt du halt nicht, was du machen sollst. Aber man kann ein solches Feature auch bauen, ohne dass dabei ein Business Case entsteht für Validation Services. Das ist ein Fakt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du den QR-Code selber dekodierst, könntest du diesen Endpunkt auch einfach aufrufen und damit könntest du quasi, ne, fälschen, dass du einen Impfpass hast. Der wird aber eh am Eingang nochmal kontrolliert. So, wäre jetzt eine Möglichkeit, das Ganze dezentral zu bauen. Die hätte, und das glaube ich ist der andere Punkt, was die Leute haben wollen, ist Rechtssicherheit, die hätte es in diesem Fall nicht. Ne? Wäre also hier theoretisch möglich, dass du über deinen Impfausweis lügst. Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir das überhaupt brauchen, dass man da jetzt einen Validation Service braucht, liegt eigentlich daran, dass man nicht mit dem Impfzertifikat den Leuten einfach auch einen Secret Key gegeben hat. Ja? Kriegst du jetzt nicht mehr ausgerollt, aber du könntest ja theoretisch einfach auch einen Secret Key haben, mit dem du Sachen signierst. Ja? Und dann signierst du eben, dass du einem Ruleset entsprichst. Jetzt haben wir hier diese Sache mit dem Validation Service und der stinkt einfach. Ne? Also namentliche Registrierung wird ermutigt. Wie gesagt, da wo sie ohnehin schon stattfindet, entsteht kein größerer Schaden. Da wo sie noch nicht stattfindet, lecken sich die Leute jetzt die Finger und sagen, oh, zu meinem Festival könnte ich eh mal namentliche Erfassung machen, weil vielleicht möchte ich ja einfach den Schwarzmarkt versuchen trocken zu legen. Zweitens, ich spare mir Zeit am Einlass, also sammle ich mal eben von allen Leuten die Namen nach Personalausweis und mach die Impfpassverifizierung über so einen Service. Alle happy, weil Einlass potenziell ein bisschen schneller geht, Tickets im Zweitmarkt nicht so teuer werden und alles gut. Das heißt, hier entsteht jetzt ein großer Incentive für namentliches Ticketing und namentliches Ticketing ist, sag ich mal, nicht im Interesse der Besucherinnen und Besucher.
Tja.
Und diese Drehtür mit dem Ludewig, Mann, ey. Aber okay, Gottfried Ludewig hat noch nie
irgendwie das noch groß auf? Also ich meine, das ist ist halt so.
Ich finde es halt schon, ich habe die Corona-Warn-App hat verdient, eine ganze Menge Vorschussvertrauen bekommen, als sie gelauncht ist, ja. Und sie ist dezentral, anonym und schnell. Sie ist eine elegante Lösung mit dem Exposure Notification Framework. Sie hat sehr viele Vorteile. Sie hat dann sogar noch angelehnt an Crowd Notifier die schnelle Notification für Orte eingebaut. Allerdings zu spät, ja, es entstand diese Marktlücke, in die dann die Luca-App gesprungen ist, aber die Corona-Warn-App hat auch hier die überlegene Lösung und jetzt so am Ende kommt auf einmal so ein Ding rum, ja, und jetzt musst du dir halt überlegen, wie geht man damit um, deswegen, also ich kann nur sagen, ich verstehe, dieses Feature wird kommen. Das wirst du jetzt nicht mehr, also dafür ist der Bedarf allein auf Seiten der Airlines groß genug und auch der Bedarf von T-Systems noch weiter Geld zu verdienen, ja. Man wird es da nicht mehr rauskriegen aus der Corona-Warn-App und wenn, dann wird es halt in die Luca-App eingebaut und die freuen sich, ja, also hast du nichts von. Also es wird Remote Validation geben, es wird ein Geschäftsmodell sein. Insofern denke ich, kann man jetzt nur Schadensbegrenzung machen, indem man, wie gesagt, fordert, okay, erstens, du kannst die Leute nicht dazu verpflichten, die müssen Anspruch haben auf Impfpasskontrolle an Ort und Stelle. Der Ausweis muss sowieso immer noch kontrolliert werden, insofern ist das jetzt auch nicht so tragisch. Und zweitens, diejenigen, die vor 2 Jahren noch keine namentliche Registrierung hatten, sollten diese jetzt auch nicht deswegen einführen. Weil, ne, kommt irgendwann jemand vorbei, holt euch die Daten da raus und das ist einfach uncool. Ja, und das sind auch die Dinge, vor denen ja zu Recht gewarnt wurde mit den ganzen Impfpässen und so, dass gesagt wurde, ey, dann wird man, überall muss man seinen Ausweis zeigen, wird kontrolliert und so weiter. Ja, und dass damit eine Überwachung entstehen kann. Ja, oder also Überwachung im Sinne von große zentrale Datensammlungen unklarer Provenienz. Und genau das passiert jetzt. Ja, noch dazu, also dass sich T-Systems da jetzt ein Business Model rausspinnt aus der Corona-Warn-App. einfach nicht schön. Ja? Also da wird einfach dieses Vorschussvertrauen enttäuscht. Und jetzt kommt's, jetzt liest du, ich habe ja, wie gesagt, wir sprechen ja über diese Sache, Contact Tracing wird endemisch. Jetzt liest du nämlich, die Verträge für die Corona-Warn-App wurden jetzt verlängert. Ja, Bundesgesundheitsministerium hat den laufenden Vertrag mit Telekom und SAP bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Kostet nochmal 25 Millionen Euro. Kurz vor der Bundestagswahl haben sie diese Verlängerungsoption gezogen. Und dann wird hier im Spiegel zitiert, dass man sich quasi darüber Gedanken macht, wie man nach Omikron und nach der Pandemie mit der Corona-Warn-App weitermacht. Die Corona-Warn-App soll, wenn es nach Ihnen geht, überleben. Sie sei die erfolgreichste öffentliche App aller Zeiten, mit Dutzenden Steuermillionen entwickelt und deshalb viel zu schade fürs Museum der Kommunikation. Ich zitiere aus dem Spiegelartikel. Mhm. So kursieren bereits Ideen für ein zweites Leben, etwa als Bundeswarn-App für den Katastrophenschutz, in der bestehende Lösungen wie Katwarn und Nina aufgehen könnten. Eine andere Idee, die Warn-App könnte zur Gesundheits-App werden und dann etwa E-Rezepte bei Apotheken eingelöst werden. Ja? Eigentlich sollte das schon seit Jahresbeginn flächendeckend möglich sein, aber ja, E-Rezept haben sie auch wieder verkackt. Ja? Das heißt, jetzt sitzen sie da und haben, ne, anfangs haben sie hier keine kommerzielle Nutzung, dezentral Datensammlung und so weiter, alles schön erfüllt. Und jetzt kommen natürlich die Begehrlichkeiten, dass man denkt, meine Güte, wir haben hier halt eine Installationsbasis von 40 Millionen. Das wäre doch schade, wenn wir da nicht noch weiteres Geld mit verdienen. Und das ist einfach enttäuschend.
Naja, okay, lass mal die beiden Sachen mal auseinanderhalten. Also, das eine ist die Weiterentwicklung als Gesundheits-App, das andere ist diese Sache mit Warnen und Katastrophen. So. Also im Katastrophenteil gehe ich sogar mit. Ja, also das macht Sinn, weil derzeit haben wir da einen totalen Wildwuchs und die anderen Apps sind alle furchtbar. Also, ja, die mögen oder der einen oder anderen Nutzen gezeigt haben, aber im Wesentlichen kann man das auch alles mal wegwerfen und neu machen. Und die Installationsbasis mag zwar gegeben sein, aber die ist halt nicht besonders groß. Und dass sie an der Stelle jetzt überlegen, okay, selbst wenn Apple das Contact Tracing Framework schließen wird und Google, ja, was sie ja angekündigt haben, wenn Pandemie vorbei ist, also in 2 Monaten, ne, weißt du ja, dann schalten wir das auch ab. Betriebssystemseitig und dann würde ja quasi diese Funktion entfallen. Und dann könnte man ja mit der App im Prinzip, dann müsste man sie ja nicht komplett einstellen. Also man könnte ja dann sagen, okay, wir nehmen das Feature raus, wird ja dann eh abgeschaltet und wir machen aber jetzt was anderes damit. Und wir verwenden das jetzt generell als Warn-App für Pandemien und sonstige Bedrohungen der Gesellschaft. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar kein Problem damit. Inwiefern das Ding dann auch als Gesundheitswerkzeug funktionieren kann oder sollte, tja, das hängt natürlich dann sehr davon ab, in was sie das dann mutieren wollen. Wenn sie letzten Endes hier einen Pfad einschlagen wollen, der diese ganzen Designprinzipien und Grundansätze der Corona-Warn-App halt auch für eine öffentliche Infrastruktur und auch für eine Gesundheitsinfrastruktur weiterentwickelt, würde ich mich dem jetzt gedanklich erstmal auch nicht unbedingt verschließen, auch wenn ich mir das doch nochmal genauer anschauen wollen würde, was sie denn da tun. Ne? Also das Ding kann natürlich dann jetzt nicht der persönliche Datenspeicher werden, aber es könnte dann natürlich unter Umständen ein Abwicklungswerkzeug werden. So es eben nicht selber Daten über mich groß speichert in einem Maße, was jetzt irgendwie über diese persönliche Speicherung, die es ja heute schon macht, in Form dieser Zertifikate hinausgeht.
Ja, aber das sind ja jetzt, also da, die Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, klar, du hast sie getrennt und man glaube, wir sind uns aber auch darüber einig, dass die Zeichen gerade nicht wirklich in diese Richtung stehen. Ja, dass die Prinzipien werden ja jetzt bereits mit dieser Nutzung von Validation Services verletzt oder stark in Frage gestellt. Und ich würde vielleicht an dieser Stelle wie gesagt, ich habe ja bereits gesagt, der Punkt ist, das ist, das Problem in meinen Augen ist nicht unbedingt diese Remote Validation. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber noch dafür sorgt, dass es entsprechend strenge Auflagen für diese Validation Services gibt, ist relativ hoch. Und dass jetzt diese Validation Services ausgerechnet dann das fette Datenleak werden, was der Corona-Warn-App zum Verhängnis wird, wo man dann sieht, wo das Tim doch Ryan Class fliegt. Ryanair, obwohl das ist auch, Ryanair ist echt eine Klasse für sich. Aber dass diese Daten verloren gehen, halte ich auch für verhältnismäßig gering. Ja. Insofern sage ich mal so gewissermaßen, ist es ein, es ist jetzt nichts, wo ich groß gegen aufbegehren würde. Aber das, was hier passiert, und das ist genau der, dieses Phänomen nennt sich Feature Creep, ja, dann kriechen da jetzt langsam weitere Features rein. Und da haben wir einen Validation Service. Und hier, jetzt kannst du irgendwann direkt drüber buchen. Diese Dinge, ja, die, und das war auch tatsächlich in den Presseanfragen, die ich so zu dem Thema bekommen habe, die Sachen, die man vermeiden wollte, indem man sagt, nein, wir machen das hier, das ist eine App der öffentlichen Hand, die gehorcht nicht kommerziellen Interessen, sondern pandemischer Notwendigkeit und die löst ein Problem gezielt und elegant und nicht einfach durch irgendeine plumpe zentrale Datensammlung. Ja? Und es waren mehrere Journalisten, die mich im Prinzip angeschrieben haben und gesagt haben, pass mal auf, Neumann, das war doch eigentlich das, wovor ihr bei der Luca-App die ganze Zeit Angst hatten, dass sie sich da irgendwie andere Business Cases dran zimmern. Und das passiert nun mal hier. Und dann eben damit quasi hier, weil es für alle einfacher ist, kontrollier doch einfach am Einlass nur noch den Personalausweis. Und das sind einfach keine positiven Entwicklungen. Und die sind, wie gesagt, es ist jetzt nicht der schlimme Dammbruch, aber irgendwann, wenn man sagt, wo war der Punkt, wo es angefangen hat, schief zu gehen, dann wird es genau der gewesen sein.
Also okay. Also ich akzeptiere, dass du das da warnend so siehst. Sicherlich muss man da genau anschauen. Mir fehlt hier noch so ein bisschen das Empörungspotenzial, einfach aus dem Grund heraus, weil ich diesen Validierungsdienst an sich für eine sinnvolle Sache halte, weil gerade diese ganze kritische Überprüfung und so weiter eben nicht bei 1000 Anbietern von irgendwelchen Veranstaltungsdiensten laufen sollte, sondern dass eigentlich sehr gut ist, wenn das da nicht ist. Ne?
Da hast du einen guten Punkt, das muss man nochmal spezifisch anerkennen. Würde man es nicht so machen, sondern stattdessen die Daten irgendwo zentral sammeln, ja, dann hättest du im Zweifelsfall, also dann wirst du am Ende der Pandemie, also in 2 Monaten, mehr Datenlecks haben, als mit diesem einen zentralen Validation Service, der einmal richtig durchgeputzt wird und unter starken
Auflagen oder stattfindet, ja, und so weiter. Ne? Und es ist ein Standard und es ist jetzt sozusagen auch nicht so, dass jetzt nur die Telekom das machen kann, sondern andere können das halt auch machen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ehrlich gesagt so eine große Goldgrube ist, so, sondern das ist für die halt eher Teil einer Gesamtarchitektur, wo sie halt überall präsent sein wollen, weil halt Gesundheit für sie ein wichtiger Bereich ist. Ich meine, da gibt es ja auch viel zu digitalisieren, packen wir es an. Also ich meine, beklagen wir ja auch nachhaltig, dass es hier nicht vorangeht. Sollen die sich da gerne engagieren, solange sie es richtig machen. Was ich noch sagen möchte ist, klar, Feature Creep kann ein Problem sein. Dinge können jetzt auch falsch laufen bei der Corona-Warn-App. Können aber auch anders laufen. Und im Prinzip sehe ich es halt hier so ein bisschen mehr als Chance, darauf zu drängen, zu sagen, erstmal, man sollte diese App konkret so weiterentwickeln, dass, sagen wir mal, wenn jetzt Pandemie Ende ist und nächstes Jahr kommt dann das nächste Virus und man stellt fest, oh, jetzt müssen wir das aber wieder anschalten, ja, dass die App nicht sofort gleich hinten rauspurzelt aus dem App Store, weil in der Zwischenzeit Sachen reingekommen sind, für die andere Updates entsprechender Apps ja abgelehnt wurden. Also es gab ja das in UK zum Beispiel, wo sie tatsächlich so einen zentralen Speicher-Dingsi rankoppeln wollten. Ich kriege jetzt nicht mehr 100% zusammen, was es war, aber dann ist das Update halt von Apple irgendwie und Google, glaube ich, auch einfach abgelehnt worden. So nach dem Motto, Leute, ihr habt euch die Bedingungen nicht durchgelesen, so kommt ihr hier nicht rein. Ne? Das heißt, die App dürfte, wenn sie denn überhaupt wieder in diese Verwendung dieses Exposure-Notification-Framework reinrutscht, was ja jederzeit passieren könnte, dürfte sie sich eben entsprechend auch gar nicht entwickeln. Und das ist schon mal ein relativ starkes Argument. Und davon abgesehen von diesem Detail des Konflikts mit dem App Store, dieses potenziellen Konflikts mit dem App Store in der Zukunft, denke ich auch, dass wir jetzt einen schönen Showcase gehabt haben mit der Corona-Warn-App, so nach dem Motto, gucke mal, man kann das halt auch alles mal anders entwickelt, als es bisher gelaufen ist. Weil im Vergleich zu dem, wie Infrastrukturprojekte gerade im Gesundheitsbereich, aber nicht nur dort, haben wir ja oft genug zerfleddert, haben wir einfach nicht diesen Grad an Transparenz gehabt, haben nicht diesen Open-Source-Teil gehabt. Ja? Gut, das mag nicht alles von Anfang an funktioniert haben. Trotzdem war die Entwicklung dieser App ein sehr unterhaltsamer, vergleichsweise transparenter Vorgang, wo man wirklich auch im Zweifelsfall wirklich mal auf GitHub gucken konnte, wie es denn wirklich läuft. Und das muss eben so als Vorbild auch weiterentwickelt werden. Und ich denke, da steht die Regierung auch unter Druck, das so zu machen.
Ist doch hier genau wieder nicht der Fall.
Wieso? Gibt doch einen Standard.
Dieses Feature, dieses spezifische Feature, wurde die Weltöffentlichkeit darüber informiert mit dem Bereitstellen der Dingens. Das ist genau nicht, dass es vorher diskutiert wurde.
Gut, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie viel es auf europäischer Ebene diskutiert wurde. Kann ich nicht beurteilen. So, aber es ist ja klar definiert, wie es zu funktionieren hat. Also es gibt ja da eine Protokollspezifikation.
Ja, und die, wer hat sich die da hingeschrieben? Der hat T-Systems geschrieben. Es ist, du willst, drehst und wendest. Von diesen Prinzipien wird da jetzt gerade Abstand genommen. Und deswegen markiere ich das ja. Ich sage ja, wie gesagt, dieses Feature wird kommen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass da jetzt das große Datenleck entsteht. Ich würde sagen, man wird es nicht verpflichtend machen können oder man sollte es nicht verpflichtend machen und man sollte Anbieterinnen, die keine namentliche Erfassung haben, auch nicht unbedingt dazu raten, das jetzt einzuführen. Ja, einfach nur, weil es gesellschaftlich das falsche Signal ist und zweitens, weil sie im Zweifelsfall auch mit den Namen schon überfordert sind, die sicher aufzubewahren. Und die Prinzipien, die du da benennst, die werden gerade verletzt. Gleichzeitig halte ich es für unwahrscheinlich, dass man dieses Feature stoppen kann oder stoppen wird. Und auch würde sogar sagen, da gibt es ja dann so diesen Aspekt, ne, Wirtschaftlichkeit und so weiter. Es gibt einfach viele Leute, die das haben wollen. Und zwar auf Anbieterseite und auch auf Kundenseite. Wenn du dir die Leute anguckst am Flughafen, weißt du Bescheid.
Okay, Linus, du bist jetzt wieder auf diesen Validation Service gegangen. Meine Argumentation, mit der ich gerade begonnen hatte, bezog sich jetzt mehr auf diesen Aspekt, wie soll diese App weiterentwickelt werden? In was soll diese App sich künftig unter Umständen weiterentwickeln?
Okay,
ja, gut. Das war jetzt so eigentlich meine Stoßrichtung in dieser Argumentation und das muss man beobachten jetzt. Also ich bin gespannt, aber ich denke halt auch, jetzt haben wir da schon relativ viel Energie reingesteckt. Im Prinzip ist das alles in der Summe ein sehr positives Ergebnis. Das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Und daran muss jetzt gearbeitet werden, dass das jetzt so ein akzeptierter Way of doing things wird. Dass diese Prinzipien beibehalten werden.
Genau der Satz, den du gerade gesagt hast, der ist bei Nexenio auch gefallen, wo wir jetzt zum zweiten Thema, die Corona-Apps werden endemisch kommen.
Ist das auch eine gute Nachricht? Du willst jetzt wieder über die Looker-App reden?
Es gibt eine sehr interessante Recherche von Netzpolitik.org, die wir hier selbstverständlich würdigen müssen.
Ja.
Und zwar hoffentlich nicht so lang, wenn du einfach mal weniger Widerworte gibst, dann könnten wir die Themen auch einfach schneller behandeln.
Das fällt mir ein, ja, eine eigene Meinung zu entwickeln. In meinem Podcast. Frechheit. Erzähl mal. Ich will eh nicht über Luca App reden.
Ich habe ja schon gesagt, Luca App Vertragsverlängerung steht an. Steht gar nicht an, die haben eine Abo-Falle in ihren Verträgen. Das heißt, die Kündigungsfrist läuft bald ab und die Länder müssen jetzt die Verträge aktiv kündigen, sonst müssen sie nochmal bezahlen.
Pfiffig.
Pfiffig, ne? Und was ich ja auch schon mal erwähnt habe, Nexenio sagt, sie hätten auch um die 30, 40 Millionen Installationen der Luca-App. Und wenn man sich mal überlegt, welche App ist überhaupt so viele Millionen mal installiert worden, da käme nur noch die Corona-Warn-App und dann kommen so Schwergewichte wie WhatsApp und so, ne? Wo also Milliarden Unternehmen sehr, sehr lange arbeiten mussten, um eine solche Installationsbasis zu bekommen. Wenn man so im Marketingbereich guckt, dann liegt so der Pay-per-Install so zwischen 1,30 und 1,50 bei Android, bei iPhones noch deutlich mehr. Also kannst du im Prinzip sagen, so dieser, das, was die Luca-App geschenkt bekommen hat an Installationsbasis, dadurch, dass ihre Anwendung in 13 Ländern staatlich verordnet wurde und damit ja die Gastronomen gezwungen waren, ihren Kundinnen die Installation nahezulegen, ist also ungefähr sowas im Bereich 60 Millionen Euro, die sie quasi on top nochmal geschenkt bekommen haben. Wenn man davon ausgeht, ist es Android, gehst mal davon aus, dass auch ein paar iPhone-Nutzer die App haben, dann haben die jetzt so 100 Millionen Euro in Marketing und Installationswert geleistet, die Gastronominnen für diese App auf Zwang des Staates. Und da überlegen die sich natürlich auch, was machen sie in der Anschlussverwendung der App? Und das war übrigens auch, wir haben ja eigentlich als CCC nur einmal davor gewarnt und haben gesagt, die suchen nach anderen Geschäftsmodellen. Und genau das tun sie jetzt auch gerade. Und interessanterweise steht in diesen Luca-Verträgen das Recht von Culture for Life, die Software außerhalb des Einsatzgebietes gegebenenfalls nach eigenem Ermessen zu kommerzialisieren, bleibt unberührt. Das steht da drin. Ja? Die können also jetzt damit machen, was sie wollen. Ja? Wird kritisiert von Professor Klaus Wendt von der Universität Siegen. Der sagt, während wichtige Projekte wie die elektronische Gesundheitsakte nicht vorankommen, können Firmen in der Pandemie vorpreschen und der Staat macht solchen Apps völlig naiv kaum Einschränkungen. Das ist natürlich zu kritisieren. Er sagt, der Staat sollte wichtige IT-Infrastrukturen im Gesundheitsbereich selbst in der Hand halten. Vertritt er also eine ähnliche Position wie du gerade zur Corona-Warn-App. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, ne, Smudo muss wieder auf den Talkshow-Strich und stimmt aber gar nicht, denn die haben eine Lobbyagentur beauftragt, was jetzt hier bei Netzpolitik.org rausgekommen ist. Und zwar ist das die Lobbyagentur FGH, Finsbury Glover Herring, die für Management im Manager-Magazin so beschrieben wird, als der Vorstand Alexander Geis sah, wäre der einflussreichste Vorstandsflüsterer Deutschlands. Nun hat er ein neues Ziel, FGH zur größten PR-Maschine der Welt zu machen. Und die machen eher so, also machen PR, ja. Aber wenn man sich mal anschaut, wer da so angestellt ist, würde man eher sagen, so Public Affairs. Ja? Public Affairs ist ja PR in Richtung der Regierung, ne? Also politische Entscheidungsprozesse, Lobbying. Mhm. Und in dieser Agentur ist tätig ein Herr mit dem Namen Lutz Stroppe. Und dieser Lutz Stroppe war bis vor kurzem Staatssekretär im Gesundheitsministerium und er war einmal der Büroleiter von Bundeskanzler Dr. Kohl. Ja. Mhm. Und der macht jetzt PR und Public Affairs für die Luca-App bei einer Spin-Doktor-PR-Agentur, die sich anschickt oder die plant, die einflussreichste der Welt zu werden. Ich würde jetzt mal vorsichtig schätzen, wenn du dir so jemanden kaufst, dann ist der nicht ganz so günstig. Ja? Wenn er
Staatssekretär,
Büroleiter, Kanzler, ja, das ist, also ich meine, das ist die Drehtür par excellence. Er ist vor ein paar, auch erst vor kurzem, aus dem Gesundheitsministerium unter unklaren Gründen gegangen. Ich sag mal, vor allem, wenn, also in diesem Bereich, in dem der jetzt tätig ist, wird er sicherlich mehr verdienen, als er als Staatssekretär verdient hat, vor allem, wenn er mal früher Staatssekretär war. Ja? Und das ist doch wirklich, ich meine, je länger du da hinguckst, Tim, ne, umso unschöner wird das. Ja, da hast du jetzt Millionen einem Unternehmen hinterhergeworfen, die jetzt wirklich so die richtig evil Kommunikations-Spin-Doktor-Public-Affairs-Leute losschicken, um dich wieder in die Medien zu bringen. Und da ist irgendwie jemand, der früher Büroleiter des Kanzlers war.
Ist man dann schon automatisch evil eigentlich? Oder woraus leitest du das jetzt ab, dass die evil sind?
Also ich würde ehrlich gesagt sagen, dann bist du evil. Das, also ich kann mir, ich, also wer solchen, wer, ich allein, also ich übrigens, nur damit es nicht wieder heißt, ich denke auch, dass T-Systems evil ist und Ludewig evil ist, dass er jetzt irgendwie da alle jetzt evil zu denen rübergeht und an der anderen Seite der Corona-Warn-App weiter wirkt. Ne? Das ist einfach evil. Das ist so, das macht man nicht.
Aber wenn
das
jetzt dein Lieblingspolitiker mal Kanzler wird und du wirst dann Kanzler-Büroleiter.
Werde ich ja nicht.
Na, das, wo weißt du denn das?
Dass ich nicht Kanzlerberater werde?
Ja, dann kannst du, bist doch ganz
so einen Hungerlohn gehe ich doch nicht arbeiten.
Termin und so, naja, also. Das macht man dann mal ab, wenn es soweit ist.
Die eine Sache, die Sache ist, was du danach machst. Ja? Wie willst du denn in ein Urteilsvermögen eines Staatssekretärs im BMG vertrauen, wenn der im Nachhinein sein Adressbuch auf diese Weise monetarisiert? Und man kann, wenn du den jetzt fragst, dann wird dir der Herr Struppe bestimmt sagen, wie sehr er brennt für die Gesundheitspolitik und wie wichtig es ihm ist, mit FGH für die gute Sache zu kämpfen, dass er jetzt irgendwie den Datenschutz aufweichen, um mehr Daten in der Luca-App erfassen zu können. Ne? Die können dir ja alle immer eine schöne Geschichte erzählen. Und ich würde, jetzt pass auf, ich glaube die Geschichte sogar. Ich glaube auch, dass die alle irgendwie zu Hause sitzen und denken, sie wären hier irgendwie gerade die Speerspitze des Guten. Ja? Aber allein, dass sie das tun, macht einfach so ein schlechtes Bild von der Politik, von den Leuten, die in solchen Bereichen arbeiten. Das ist einfach nicht schön. Ja, das ist einfach ein rücksichtsloser Schaden, der hier an dem Vertrauen in die Demokratie in Kauf genommen wird. So. Der wird ein ganz toller Mensch sein, der Herr Struppe, bin ich mir ganz sicher. Aber wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn aus? Und wie sieht das aus, wenn die dir einerseits erzählen, sie würden mit der Luca-App kein Geld verdienen und dann holen die sich so einen als PR? Ich meine, wer soll bitte teurer sein als Lobbyist und PR-Manager, als jemand, der Staatssekretär und Büroleiter des Kanzlers war? Was willst du denn noch?
Naja, vielleicht holt ja Smudo jetzt seine Ersparnisse unterm Kopfkissen vor und haut die jetzt einfach für Lobby drauf. Da geht's ja hin, die ganze GEMA-Kohle.
Also das ist einfach kein schönes Bild, ja. Und das ist einfach, ja, enttäuschend. Naja, jedenfalls Luca, also hier gibt's ja einen Artikel auf netzpolitik.org, wo eben erstens gesagt wird, die Luca-App hat jedes Recht, das Ding auf andere Weisen zu vermarkten. Und deswegen habe ich ja gerade auch diese Überleitung genommen, weil die natürlich auch da sitzen und denken, tja, paar zig Millionen Installs, das wäre ja jetzt wirklich schade, die zu vernichten. Ne? Also das Gleiche, was du ja gerade zur Corona-Warn-App sagtest. Ne? Und die Luca-App hat natürlich jetzt, ich meine, die schielen in alle Richtungen. Ja? überlegen natürlich auch, ob sie nicht eine direkte Kommunikationsschnittstelle zwischen Ämtern und Bürgern werden, haben ja jetzt schon irgendwie Speisekarten als extra Angebot und Monetarisierungsmöglichkeiten in Richtung der Gastronomie aufgenommen. Natürlich wäre jeder wahnsinnig zu sagen, okay, dieses Projekt wird jetzt abandoned und wir widmen uns etwas Neuem und versuchen nochmal eine Installationsbasis von ein paar Millionen aufzubauen. Ja? Aber aus genau dem Grund, möchte ich nur wiederholen, haben wir eben gesagt, ist es sehr wichtig, dass du hier die staatliche Hoheit hast mit der Corona-Warn-App. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, bevor nun ein Unternehmen die Kommunikation für den Staat baut, was ja offenbar eines der Kommerzialisierungsziele der Luca-App ist, wenn man sich diese Artikel durchliest und auch die Zitate, also der Geschäftsführer Patrick Hennig sagt das ja auch ganz klar, ne, dass er sich für unterschiedliche Optionen der Monetarisierung interessiert. Ja. Insbesondere Ämterkommunikation. Natürlich willst du da lieber selber was bauen. Also natürlich willst du das in der eigenen Hand haben. Und da, deswegen meine ich das so, natürlich willst du dann lieber, dass die Corona-Warn-App aufgebohrt wird, als dass die Leute, denen du quasi eine Nutzerbasis im Wert von 100 Millionen Euro erzwungen geschenkt hast. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Wie nennt man das, wenn man jemandem was schenkt, indem man andere zwingt? Erschwenkt? Erzwängt. Erzwängt. Genau, die haben denn das erzwängt. ja, wenn die dann sagen, guck mal, ihr habt uns hier so und so viel Nutzer erzwängt und jetzt nutzen wir die, um letztendlich quasi bei allem schon mal 40 Millionen oder 30 Millionen Nutzerinnen Vorsprung zu haben. Tja, also die Corona-Apps werden endemisch.
Kommen wir zu, gute Nachrichten, also bemerkenswerte Nachrichten zumindest aus dem Datenschutzbereich. Und zwar blicken wir einerseits auf Frankreich und andererseits auf den Umgang mit, was ich mal so Cookie Dark Patterns nennen würde. Kennt ihr alle? Ja, man kriegt so komische Dialoge beim Besuch einer Webseite aufgerufen und dann ist da so ein großer, dicker, fetter Button mit hier draufdrücken und alles wird gut und dieses hässliche Overlay, was dir den Zugang zu dem geilen Content versperrt, das ist dann auch sofort weg und dann melden wir uns auch nie wieder. Oder du bist halt dann aufgeklärter User und möchtest gerne so, ja, nee, ich möchte jetzt aber nicht, dass jetzt hier diese ganzen Marketing-Cookies bei mir gesetzt werden und dieses und jenes Unternehmen hier berechtigt ist, nochmal Quervergleiche zu meinem Surfverhalten aufzuspannen. Und dann guckst du so, ja, wo ist denn der andere Button, der irgendwie sagt, nein, und dann musst du scrollen und dann hast du auf deinem Telefon, musst du irgendwie noch das nochmal hochscrollen und dann scrollst du im falschen Bereich und scrollst in irgendeiner komischen Liste und nicht irgendwie das ganze User-Element, sodass du dann den eigentlichen Button noch siehst und dann sind die komisch benannt und haben eine andere Farbe und sind kleinere Schrift und ihr kennt das alles, ne? Dark Patterns halt. Hauptsache, man sagt ja zu allem. Und dafür ist jetzt Google von der französischen Datenschutzbehörde CNIL mit weiteren Bußgeldern belegt worden. Und Facebook im Übrigen auch. Also es betrifft beide Unternehmen. Und ja, es wurde schlicht und ergreifend festgestellt, dass es halt Nutzerinnen und Nutzern auf Webseiten der beiden Unternehmen sehr schwer gemacht wurde, die Nutzung von Cookies, also Marketing-Cookies, abzulehnen. Und das verstößt gegen französisches Recht. Ich vermute mal, es verstößt vor allem gegen die DSGVO, aber so habe ich das jetzt hier gelesen.
Consent und so.
Ja, ist ja dann halt auch französisches Recht, aber ich denke mal, dass sich das schon aus der DSGVO ableiten lässt. So, was müssen sie jetzt zahlen? Also sie haben jetzt erstmal 3 Monate Zeit und können es fixen. Dann müssen sie nichts zahlen, aber wenn sie es nicht machen, oder ich weiß nicht, es stand hier zumindest nicht, also hier steht nur, dass für jeden Tag Verspätung ein Zwangsgeld in Höhe von 100.000 Euro fällig wird. Kann man mal ausrechnen, das wären so 36,5 Millionen Euro im Jahr. Was verdienen Google und Facebook mit dieser Methode? Also kann schon sein, dass sie sagen, ach echt, so billig ist das? dann verzichten wir auf das Ding vielleicht komplett irgendwie. Schalten es einfach immer ein, wenn das so billig ist. Weil 36,5 Mio im Jahr machen wir mal locker in Frankreich.
Ja, ich glaube, das sieht aber natürlich schlecht aus, ne? Also die werden natürlich irgendeine Anpassung machen.
Nein, nein, sie sagen auch, sie machen das und wir kooperieren und alles nicht so schlimm. Und die Datenschutzbehörde hat Google auch schon mal irgendwie 50 und einmal 100 Millionen für ähnliche Verstöße aufs Auge gedrückt. Also ja, das greift schon, wenn man dann mal wirklich auch konkret rangeht und vor allem, was heute irgendwie 100.000 bei Verzögerungen sind, ist vielleicht beim nächsten Mal dann schon 300.000 und das irgendwie aber ab dem Tag des Urteilsspruchs. Also, we'll see.
Wenigstens geht mal jemand dagegen vor, ja, also das haben wir, also Neub hat das ja auch getan, spezifisch gegen diese Dinge sich eingesetzt und ja, also das ist auch tatsächlich ein Irrsinn eigentlich, ne? Wenn du dir, wenn du jetzt kein Browser-Plugin hast, was diese Cookie-Consent-Banner wegmacht. Ist ja wirklich skurril. Schon echt daneben. Aber okay, also wenigstens auch mal von staatlicher Stelle was dagegen. Neub musste sich ja selber, quasi musste ja dann irgendwie klagen und sowas alles. Ne? In Polen ist wegen Pegasus gerade richtig was los. Also Polen ist ja eh tatsächlich von der politischen Entwicklung her nicht besonders erfreulich insgesamt alles. Ne? Jetzt gerade dieses Mediengesetz, wo sie da letztendlich das Ziel hatten, ein unabhängiges Medium mit ausländischen Eignerinnen irgendwie ja de facto zu verstaatlichen. Also die wollten dem entgegengehen, hat glücklicherweise der Präsident das nochmal abgesägt. Und das Citizen Lab hatte in seiner Pegasus, NSO Pegasus Staatstrojaner Veröffentlichung schon festgestellt, und Amnesty war das ja, die das quasi festgestellt haben, oder beide, ja, Amnesty und Citizen Lab, dass es Einsatz von NSO Pegasus gegen Oppositionelle in Polen gab. Und zwar im Speziellen gegen Roman Giertych, einen prominenten Anwalt, der also in der Opposition sich stark macht, und eine Staatsanwältin, Eva Wrożek, die auch regierungskritisch ist, die wurde direkt mal mit dem Staatstrojaner vorgegangen. Und die Regierung hatte dann erst irgendwie gesagt, ja, das waren ausländische Mächte. Und jetzt ist aber eben rausgekommen, die haben diesen Staatstrojaner gekauft. Und damit ist auch klar, wer den eingesetzt hat, ja, und gegen die Opposition. Und das ist Wahnsinn, oder? Ich muss wirklich einfach sagen, das ist halt es ist wirklich ein Wahnsinn, dass sowas in einem unserer Nachbarländer passiert, ne? Völlig klar. Also diese Dinge, vor denen wir immer gewarnen hier, ne, das passiert dann am Ende, ja, nebenan. In genau der Form, in einem Land, das Mitglied der Europäischen Union ist. Schon irre, oder nicht?
Der letzte Teil ist der eigentlich dramatische Teil. Also, dass es irgendwie auf EU-Ebene nicht gelingt, hier in Polen mal andere Sitten mit durchzusetzen, das frustriert mich zunehmend. Von Ungarn fangen wir gar nicht erst an.
Tja, und dann, also ein Themenbereich, den wir ja hier immer sehr vorsichtig umschiffen, oder ist, betrifft ja die Cryptocurrencies, ne? Und das, was da jetzt gerade so passiert, also im Bitcoin, Ether, NFT, Sumpf, diesem ganzen Ponzi-Sumpf. Und also es treibt ja wirklich sehr unterhaltsame Blüten, ne? Also ich habe jetzt irgendwie letztens ein Plakat gesehen für NASA Doge. Das ist irgendein Ether-Token, den man kaufen soll. Es hat wirklich, also ich glaube, ich kann zu dieser ganzen Cryptocurrency eine Sache sagen. Ich weiß nicht, wie es endet, ja. Ich habe ein paar Ideen, wie das ganze Ding endet. Aber es wird nicht gut enden. So, das wird nicht gut enden.
Auf keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. So, entweder fackeln wir einfach mit der ganzen Scheiße den Planeten ab oder wir bauen alle ganz kräftige, schöne Infrastrukturen für die ganzen Kriminellen, Geldwäscher, Steuerhinterzieher und so weiter. Oder die ganze Kacke geht baden und am Ende haben wir Blut in der Straße, ne? Weil alle ihr Erspartes für ein paar Bits aufs Spiel gesetzt haben. Also das sind so die drei Optionen, die ich sehe. Eine positive fällt mir da irgendwie langfristig nicht so ein.
Nee, das ist schwierig, zumal die Leute, die das vor allem jetzt vorangetrieben haben, ihr Geld schon längst gemacht haben.
Richtig.
Und jetzt eigentlich nur noch die Leute einsteigen, die dann halt künftig bluten werden. Man merkt aber auch, dass das jetzt alles in so einem Überhitzungsmodus auch langsam gerät. Also jetzt werden sie alle schon panisch und die ganze Werbeaktivität steigt enorm an und lappt auch schon so aus dem Internet rüber auf Plakate und Fernsehanzeigen. Also so eine gewisse Überhitzung ist schon anzumerken. Wie viel thermischer Raum da noch besteht, bevor es da zu Problemen kommt, darüber kann man jetzt noch diskutieren. Das ist unter Umständen alles noch ein bisschen länger hin, aber die Zeichen verdichten sich schon.
Ja, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft. Also da, auf jeden Fall, wenn du jetzt sagst, Corona ist in 2 Monaten vorbei, würde ich sagen, diese ganze Kryptonummer wird auf jeden Fall noch mal einmal richtig schön nach oben schießen.
Ja, das dauert auf jeden Fall noch länger als 2 Monate.
Hoffe ich, sagen wir es mal so.
Ja, klar. Du musst ja noch die Gewinne einfahren hier von den Investitionen. Also so schnell jetzt nicht.
Aber ich kann euch nur sagen, ich kann eigentlich nur dazu raten, gebt eure Coins lieber mir. Da sind sie besser aufgehoben.
Dir.
Her damit.
Also ich habe jetzt Bitcoin aus meinen Spendenoptionen rausgestrichen.
Ach echt, ja. Hast du Norton Antivirus?
Das läuft jetzt hier eigentlich schon ganz gut seit einiger Zeit, aber ich habe ein bisschen viel CPU-Last. Weiß nicht warum.
Also eine der Sachen, die tatsächlich ich finde ehrlich gesagt auch immer die ehrlichere Art dessen ist, wie man einen erlangten Zugang monetarisiert, ist Minerware. Ja? Also statt einer Ransomware bemächtigt man sich halt eines Computers, eines Botnetzes oder eines Superrechners und installiert halt einen Miner, ja? Der dann irgendwie Monero meint oder Bitcoin oder weiß der Geier. Und für die Zeit, die du diese Maschine in Beschlag hast, profitierst du dann eben, ne? Weil du Energie in nicht mehr wirklich nutzbare Wärme umsetzt und in Kryptotaler. So. Und um das zu verhindern, installieren sich viele Leute einen Virenscanner. Und damit sie aber trotzdem in den Genuss von Cryptocurrencies kommen, hat jetzt Norton Antivirus, hat jetzt einen Coin-Miner eingebaut in ihren Virenscanner, der, wenn du im Prinzip wenn du jetzt irgendwie gerade nichts zu tun hast, dann meint der Ether. Und dafür, dass er das macht, also Norton hat quasi einen Mining Pool, ja, also Mining Pool heißt ja, du verwaltest im Prinzip Rechenlast, du kriegst immer die Bestätigung, dass deine Clients da mitgearbeitet haben und am Ende teilst du die Gewinne unter denen auf. Also Norton hat jetzt einen Ether-Mining-Pool und die Software dazu ist in deinem Norton-Antivirus drin und sie geben dir sogar deine 15%, sie nehmen dir nur 15% von dem, was du dort leistest, ab als Fee. Ja? Also du kriegst immerhin 85% von dem, was du da an Energie wirklich verballerst und in Ether umsetzt, kriegst du auch tatsächlich. Die sind alle völlig verrückt geworden, oder? Das ist so absurd. Also es ist ein April-Scherz.
Ja, also Planeten retten und so klingt natürlich super in den ganzen Anzeigen so, aber lieber Geld, ne? Das ist dann doch im Zweifelsfall halt schon wichtiger, ne? Also ja, mal gucken. Also ich meine, wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern und du hast die Option auch in der Luca-App.
Ja, und weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe jetzt nur mal so geguckt, ich habe ja hier auch so einen neuen M1 Prozessor, ne? Was der so für Hashraten hinkriegt. Und ich habe jetzt noch nicht so wirklich ausgerechnet. Ich glaube, das ist nicht, also das würde, man würde den jetzt nicht zu diesem Zweck kaufen und man kann sicherlich besser mit diesen ganzen Grafikkarten und FPGAs und ASICs und so, die man dafür inzwischen hat, sicherlich besser meinen. Aber natürlich habe ich auch schon überlegt, ob man den nicht, zumindest wenn man den nicht an der eigenen Steckdose stecken hat, über Nacht, den ich noch einmal ein bisschen, was der denn so erwirtschaften könnte, ne? Ist natürlich Quatsch. Aber dass natürlich Norton sich das denkt und sagt, wie viel CPU haben wir denn eigentlich da, die wir benutzen könnten? Und wie viel ist 15% davon als Revenue für uns? Macht das vielleicht Sinn, wenn wir hier so einen Ether-Miner bei uns mit reinmergen? Und ja, haben sie gemacht. Also das wird irgendwann, weißt du, das ist wie wenn du aus irgendwelchen fernen Ländern wie Spanien von deren Lotterie hörst und dir denkst, da seid ihr alle bescheuert. Ne, das ganze Land wirft irgendwie Milliarden in diese Lotterie und machen da irgendwie einen riesigen Hype draus. Oder auch einfach mal die Länder, wo halt mal Ponzi-Schemes einfach auch wirklich gelaufen sind, ne? Und die sich dann am Ende halt das Land in finanziellen Ruin geworfen haben, weil sie alle irgendwelche kleinen Tälerchen getauscht haben. So wirst du irgendwann über dieses Krypto reden und sagen, okay, scheiße, Norton hat das da bei sich eingebaut. Das ist doch wirklich.
Also wenn es um Geld geht, kennt einfach niemand irgendwie Scham. Also das ist halt einfach, wenn du Kohle verdienen kannst, dann ist einfach jedes Mittel recht und dann wird einfach alles ausgenutzt, was irgendwie zu holen ist und nichts zeigt das besser als diese Kryptowelt. Also da wird einfach jede Ressource in Anspruch genommen, egal wie viel Planet dabei drauf geht und es wird auch jede verwegene Theorie erzählt, um da irgendwie die Agenda durchzusetzen. Und wenn du dir halt dieser Community zuhörst, die ist halt auch schon so verblendet, ja, also das ist einfach wirklich schon Schwurbler 2.0, was sie sich immer wieder alles aus den Fingern ziehen, was das denn angeblich für einen gesellschaftlichen Benefit hat, ist halt einfach alles Bullshit. Und ja, das könnte nochmal eine heftigere Auseinandersetzung geben, zumal das eben so ein Bereich ist, der prinzipbedingt eine Menge Geld hat. Also, wir haben ja schon gesehen, wie das in der Politik verfangen hat, ne? Mit irgendwie Blockchain in irgendwelchen politischen.
Ja, da kann ich dran denken.
Ja, das. Ja, aber so ist es halt, ne? Klar. Ne? Gut, ich meine, man kann ihn zugute halten, dass das komplexe Materie ist, die schwierig zu verstehen ist. Und wenn natürlich so viele Leute in so einer Branche davon reden, dann muss man zwangsläufig irgendwann mal als Politiker davon ausgehen, dass es auch schon eine bestimmte Bedeutung hat. Weil wenn du es nicht verstehst, wer bist du denn dann zu sagen, dass das alles nicht wahr ist? Also das ist ja, ne, so ein nochmal so ein eigenes Problem für sich. Aber wir raten auf jeden Fall erstmal von der Installation ab. Sowohl von Norton Antivirus als auch von Norton Krypto
und sonstigen Krypto-Minern.
Ja, also wenn ihr bereit seid, da irgendwie Geld zu investieren, dann lieber in T-Shirts von Nockbuchen ist für Ding.
Ja.
Das ist aufgehoben.
Dann kann ich noch auf einen kleinen Vortrag hinweisen, den ich zusammen mit Karl und Lilith von der Zerforschung gemacht habe, beziehungsweise ist deren Vortrag und ich habe da ein paar Kleinigkeiten so als Sidekick beigetragen, der heißt Responsible Disclosure, deine Software, die Sicherheitslücken und ich. Da haben wir so ein bisschen zusammengefasst, was so beim Melden von Schwachstellen die Best Practice ist. Einerseits auf der Seite derer, die die Meldungen machen, andererseits auf der Seite derer, die mit dieser Meldung umgehen. Und ja, den kann ich an dieser Stelle, glaube ich, mal empfehlen. Das war anlässlich der RC3, also der Remote Chaos Experience, dem Online-Ersatzprogramm für das zweite Ausfallen eines Chaos Communication Congress.
Ja, damit sind wir durch für diese Woche. Eure erste Sendung des dritten Jahres. für uns ist es ja schon das, habe ich vergessen. Was hatten wir jetzt gerade? 10, ne? Ja.
Das 11.
Es ist jetzt 11. im 11. Jahr. Und ja, das wird aber auf jeden Fall diese Pandemie überdauern, würde ich mal sagen, ne?
Ich wollte übrigens noch eine Sache, ich wollte noch ein anderes Video empfehlen, sorry. Und zwar hat Helena den typischen Kongressbeitrag gemacht. Den haben wir, die Teile davon, die haben wir schon beim letzten echten Kongress in Leipzig geschnitten. Und der ist sehr lustig. Hast du den schon gesehen?
Weiß ich nicht, nee. Glaub nicht, nein.
Okay, dann sei der auch sehr empfohlen. Ja, der jährliche Kongressbericht. Ist einfach so typisch, wie halt über den Kongress berichtet wird mit den Bildern. Und es geht einfach um alles.
Du meinst so in den Medien über den Kongress berichtet wird, von außen.
Genau, einfach so ein typischer, wie der typische Kongressbericht aussieht.
Der jährliche Jahreskongress des CCC.
CCC, so, ne, blinkende Lichter.
Ja.
Und dann geht es diesmal einfach um alles. Denn alles ist kaputt.
Das ist schön, den kann man dann immer wieder hervorholen und sagen, ja. Ja.
Schön, schön, da habe ich auch eine Rolle drin. Da sind ganz viele Leute drin, aber eine gibt es natürlich dann den CEO, der dann sagt, alles ist sicher. Und CCC-Sprecher warten natürlich seit Jahren davor, vor allem. Das ist ein sehr schönes Video.
Ja, ich würde euch jetzt auch gerne noch einen Podcast aus der Mieterebene empfehlen, aber der ist noch nicht draußen. Der kommt aber bald und da wird dann dieses ganze Krypto-Problem auch nochmal umfassend.
Ach, schade. Ich hatte analysiert. Gedacht, das könnten wir hier mal machen.
Ach, das können wir ja sicherlich auch noch ein paar Mal machen, aber jetzt habe ich schon mal was aufgenommen. Das kommt dann die Tage. Und wir können das ja gerne nachbesprechen und noch eine Länge ziehen. Durchkauen.
Ja, machen wir.
50 Mal im Kreis drehen.
Ansonsten meine Coin, meine Wallets gibt es alle auf meiner Website.
Bei mir nicht mehr jetzt. Ich bin jetzt Wallet-free.
Ich habe tatsächlich hier noch so ein Bitcoin Lightning mal angemacht. Da weiß ich aber noch nicht genau, wie das geht. Aber da könnt ihr mir gerne. Wer mir das erklären möchte, kann mir da Geld hinschicken. Dann gucke ich mir das mal an. Bisher ist da noch nichts passiert.
Ja, wird auch nichts passieren, kann ich dir jetzt schon sagen. Gut, Leute, dann habt noch eine schöne Zeit und wir hören uns die Tage wieder. Bis bald.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Moment.
Verdächtig.
Spielst in einer schlechten Band.
Verdächtig.
Deine Freunde nutzen Tor.
Verdächtig.
Die haben sicher Böses vor.
Verdächtig.